könnt hier vorne ruhig dunkler machen. Jawohl. Ein berühmter Pianist hat mal gesagt, wo er eine Szene im Konzertsaal beschrieb. Er sagte, ich hoffe, ich kriege es nur richtig zusammen, das Publikum hört den Pianisten, wie er spielt. Er hört das Publikum, wie es leise räuspert, wie es applaudiert und er muss sich noch auf sein Spiel konzentrieren. Das Publikum hört ihn, er hört das Publikum. Und er fragte sich, höre ich auch den Komponisten? Ich soll heute predigen und habe mir gefragt, höre ich auch den Komponisten? Höre ich wirklich das, was Gott mir sagen wollte, was ich euch weitergeben sollte? Ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir, wenn ich nicht alles das höre, was ihr hört, was ihr in dem Text seht. Und ich wünschte mir, ich könnte so predigen, dass Gottes Wort so verstehen, wie Konstanze, meine Frau, die Musik hört. Wir waren in München und da war ein Konzert auf der Straße von 4 oder 5 Musikerinnen. Und ich habe es aufgenommen, wo wir es zu Hause anhörten, sagte Konstanze, das ist interessant. Die erste Stimme ist eine Bratsche. Ich habe mich schon gewundert, es war ein Instrumentalstück und dann die erste Stimme ist eine Bratsche. Spricht doch gar nicht. Und dann habe ich meine Frau gesehen, wo ich die Feder anguckte, woran hast du das erkannt, dass es eine Bratsche ist und keine Violine? Das höre ich. Aus dem Ton kriegte ich das wieder. Das höre ich. Ich denke mir, ob ich es jemals schaffe, Gott so zu verstehen, dass ich wirklich hören kann, dass er zu mir spricht, dass ich wirklich erkenne, was dran ist für mich. Und ich wünsche euch, dass ihr das hört, was wirklich dran ist, dass ihr seine Stimme hört. Nicht meine Auslegung, nicht mein Reden, dass ihr ihn hört, den Komponisten, Anführungszeichen gesprochen, von Lukas 10, 25 bis 37, worum es heute gehen soll. Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Einige von uns haben bestimmt schon mehrere Predigten darüber gehört oder einiges darüber gelesen. Und angeregt wurde ich durch diese Predigt über eine Andachtsreihe, die ich Anfang des Jahres las. Aber jetzt zum Bibeltext, Lukas 10, 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn noch auszogen und in Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen 3 der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du ebenso. Manche nutzen dieses Gleichnis dazu, um uns in dem Verhalten von Priester und Levit zu sehen und zeigen auf, dass wir einen großen Bogen um das Elend machen, lesen uns praktisch die Leviten und hauen uns den Text links und rechts um die Ohren. Dann halten sie uns den Samariter vor Augen, so las ich mal, und zeigen uns auf: So sollt ihr auch sein. Denn, so soll ihre Argumentation sein, der Umweg um die Not ist der Schnellweg zur Hölle. Das mag ja sein. Aber man hat uns gefragt, welcher Christ von uns ist auf dem Schnellweg zur Hölle? Keiner. Wir sind alle von diesem Schnellweg gerettet worden. Aber dieses Gleichnis beinhaltet ja auch mehr als nur, dass jeden Tag eine gute Tat. Der Himmel ist doch kein Pfadfindertreffen, oder? Der Schriftgelehrte oder Gesetzesgelehrte fragte Jesus: Und? Wer ist mein Nächster? Und das wollen auch wir uns heute fragen. Wer ist mein Nächster? Aber wir schauen nicht auf den Priester, nicht auf den Levit, auch nicht auf den Samariter. Wir schauen auf den Verprügelten, auf den Halbtoten in diesem Gleichnis, der unter die Räuber fiel. Wir identifizieren uns mal mit ihm, nicht mit Priester, Levit und Samariter, und fragen uns als Halbtotgeschlagener: Wer ist mein Nächster? Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und, wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und dem Schläger versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Da liegt er nun, ausgezogen, verprügelt, verlassen, halbtot. Er fiel unter die Räuber, mehrere gegen einen. Das geht nur im Kino gut aus. Hier mal eine Karte: Jerusalem liegt ungefähr 800 Meter hoch, Jericho, was mir aussieht, so 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und es ging von Jerusalem immer stetig bergab, ungefähr 37 Kilometer, so wie ich fand, hier der Meeresspiegel. Und ich habe gelesen, man bräuchte so ungefähr 6 bis 7 Stunden. Ich weiß nicht, ob das bergauf oder bergab gerechnet war. Auf jeden Fall ging es hier auch durchs Gebirge durch. Und der Weg war anscheinend schwierig zu gehen, felsig, Ich vermute es auch, dass es kein Hauptweg war. Es ist meine persönliche Meinung, weil zufällig Priester und Levit vorbeikamen. Anscheinend ging man diesen Weg nicht so oft. War vielleicht kein Hauptweg oder wurde einfach selten gegangen, weil er sehr beschwerlich war und, wie wir auch gelesen haben, gefährlich war. Bei uns in Westfalen würde man sagen, er ging über die Dörfer, nicht den direkten Weg. Versuchen wir uns mal in die Szene hineinzusetzen, so eine kleine Nebenstraße, für die, die gerne Mountainbike fahren, vielleicht so ein Single Trail. Und dann liegt er nun da. Wo er lag, wird auch nicht genau beschrieben. Mitten auf dem Weg, halb im Gebüsch, am Wegesrand, war er gar nicht mehr zu sehen, vielleicht nur noch eine Hand. Lasst eure Fantasie mal ein bisschen spielen, dass wir uns gut in die Szene hineinversetzen können. Auf jeden Fall lag er im Sichtbereich, wie wir gelesen haben, denn Priester, Levit und Samariter sahen ihn. Wie gesagt, nun liegt er da. Oder liegen wir da. Naja, aber so kann es ja auch nicht liegen bleiben, wie das sie vielleicht gedacht haben. Und er versucht vielleicht aufzustehen. Wir dürfen nicht vergessen, er staubt sich ab. Er ist ja verprügelt worden. Halb tot. Wunden, Schmerzen, er blutet. Vielleicht Rippen gebrochen. Bekommt also keine Luft, keine richtige Luft, alles Schmerz. Er versucht aufzustehen, ihm wird schlecht, er muss erbrechen. Ihm wird schwarz vor Augen, ohnmächtig, bricht zusammen. Halb tot liegt er da. Keine Kraft, keine eigene, weder fremde. Keine Hilfe in Sicht. Weder eigene noch fremde. Und du merkst so allmählich, oder er merkt so allmählich, wie das Leben schwindet. Wir wollen es ja mit dem Verprügelten identifizieren. Kennst du Situationen, wo du denkst, auch schon mal unter die Räuber gekommen? Waren sie, warst du auch schon mal in einer Situation oder einer Lebensphase, wo dir nur noch zum Heulen zumute war oder nur noch zum Heulen zumute ist? Statt besser geht es nochmal runter und du heulst nicht nur, du heulst Rotz und Wasser. Du liegst auf dem Boden und schreist nur noch nach Gott. Du steckst in einer Situation, da ist kein Land in Sicht. Kein Ende des Tunnels, denn dann wäre ja Licht am Ende des Tunnels sichtbar und du kommst dir vor wie ein Blatt im Wind, wie eine weggeworfene Cola-Dose auf dem Ozean, hin und her geworfen von den Wellen. Sie machen mit dir, was sie wollen. Da gibt es doch nur eins. Jetzt nur nicht hängen lassen. Männer weinen nicht. Auf, reiß dich zusammen. Vielleicht hat sich das der Verprügelte gesagt. Komm, versuch's nochmal. Wir schaffen das. Du schaffst das, hat er sich vielleicht auch gesagt. Franz von Assisi wird mit folgenden Worten zitiert: Starte mit dem, was nötig ist, dann das, was möglich ist. Und plötzlich tust du das Unmögliche. Ob sich das der Verprügelte zugerufen hat? Kennst du auch so Situationen, wo du dich hiermit motivieren möchtest? Aber du hast noch nicht mal Land unter den Füßen. Und dann kommt so ein Vers oder so ein Zitat. Dream it, wish it, do it, las ich in einer Anzeige. Träume es, wünsche es. Tue es. Nicht vergessen, wir identifizieren uns mit dem Verprügelten. Und du steckst in einer Situation drin, wo es dir echt dreckig geht. Kein Land in Sicht, kein Licht am Ende des Tunnels und dir wird komplett der Boden unter den Füßen weggezogen. Aber diese ganzen Motivationsverse, die einem vielleicht mal helfen könnten, münden doch alle letztendlich nur im Eins. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das hier sind doch alles Selbstmotivationen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So sagt mir einer mal, das steht doch in der Bibel. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn das stimmt, welcher Gott hilft dir dann? Letztendlich ist es nicht der dreieine Gott, der dir dann hilft, sondern es ist der viereine Gott. Ich, meiner, mir, mich. Denn wenn du das schaffst, machst du dich selbst zu Gott. Denn ich habe mir geholfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber zurück zu unserem Text. Täusche ich mich? Täusche ich mich wirklich nicht? Träume ich nicht? Das sind doch Schritte. Tatsächlich. Das sind Schritte. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Und er sah ihn und ging auf der entgegengesetzten Seite vorüber. Was mag er sich gefreut haben? Das sind Schritte. Endlich Schritte. Aber er mag es kaum glauben. Da liegt jemand zusammengeschlagen, verprügelt, blutend, halbtot auf dem Boden. Und die beiden Männer, beide Gottesmänner, wechseln die Straßenseite und gehen an ihm vorüber. Sie haben ihn gesehen. Sie konnten nicht sagen, echt, da lag einer. Keine Ahnung. Hatten sie Angst, selber unter die Räuber zu gelangen? Die hätten ihn ja auch als Köder halbtot da liegen lassen können. Und auf die Hilfsbereitschaft anderer zu warten und die dann auch noch auszurauben. Levit und Pharisäer wissen ja nicht, was wir wissen, was in Vers 30 steht, dass sie weggegangen sind, die Räuber. Sie haben sich auch gedacht, wenn der mir jetzt noch unter den Händen stirbt, weil halbtot ist er ja schon, dann bin ich auch noch unrein, weil ich habe mich an einem, habe einen Toten berührt. Und da muss ich mich ja noch um die Beerdigung kümmern. Ein Haufen Geschäft. Und was mich das an Zeit kostet. Schnell einen Bogen drum gemacht. Jesus gibt keinen Grund an, warum sie ihn liegen ließen. Er macht den beiden in unserem Gleichnis auch keinen Vorwurf, dass sie ihn liegen ließen. Aber jeder, der dieses Kapitel liest oder darüber hört, hört ihre Kaltherzigkeit. Sie gehen einfach vorüber. Auch schon einmal so Kaltherzigkeit erlebt von Gottesmännern, von Geschwistern liegen gelassen worden. Ich möchte keine Gemeinschaft mit dir haben. Am Arbeitsplatz gemobbt worden, von gläubigen Kollegen liegen gelassen worden, geschnitten geworden. Was machst du, wenn du liegen gelassen bleibst, liegen gelassen wirst? Unsere Frage lautet ja, aus Sicht des Verprügelten, des unter die Räuber gefallenen, wer ist mein Nächster? Wer ist dann dein Nächster? Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und setzte ihn auf sein eigenes Stier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ein Samariter. Ob er diese Schritte überhaupt noch bewusst mitgekommen hat? Weißt du, wenn du halb tot bist, du bleibst ja nicht so im Zustand, das wird ja immer ein bisschen weniger. Vielleicht kreist es auch schon Geier, Vielleicht hörte er die. Er wird versorgt, hochgehaben, hochgehoben. Und zuerst gibt ein weiteres Versorgen in der Herberge. Ob er das auch noch so richtig geschnallt hat, was um ihn herum passiert. Vielleicht wacht er in der Herberge auf und denkt sich, wo bin ich? Wie kam ich hierher? Ein Samariter wird ihm zu Hilfe. Ein Verachteter. Hier mein Bild, was ich fand. Man noch sieht, wie die beiden hinten schon weitergehen, Priester und Levit. Ob das wirklich so zeitnah war, wissen wir ja nicht. Ja, ein Samariter, ein Verachteter. Der wird ihm zum Nächsten. Der übte Barmherzigkeit an ihm. Der wurde sein Retter von dem Tod. Was meinst du, fragt Jesus. Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er, der Gesetzeslehrte, aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Der Gesetzeslehrer wusste genau, wer der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen ist. Aber die Samariter waren so verachtet bei denen, dass er noch nicht einmal den Namen, den Begriff Samariter in den Mund nimmt. Mindestens zwei Dinge kann man aus dem Gleichnis lernen. Das ist das Erste. Menschen, die in Not sind, muss man helfen. Wie es auch hier der Samariter tat und uns ein Vorbild ist. Jesus sagt, gehe hin und handle du ebenso. Ein Zweites, wir betrachten hier das Gleichnis aus Sicht des unter die Räuber Gefallenen. Und die Frage, die wir uns als unter die Räuber Gefallenen stellten, war ja, wer ist mein Nächster? Lasst uns mal Lukas 7 kurz einen Blick reinschauen. Lukas 7 ab Vers 44. Die Vorgeschichte ist, dass ein Pharisäer Jesus zum Essen einlädt und Jesus sagt ja und geht in das Haus des Pharisäers und legt sich mit ihm zu Tisch. Und dann kommt eine Frau herein, die Jesus die Füße salbt und alles ein wenig entsetzt darüber. Ab Vers 44 heißt es dann, und sich zu der Frau wendend, sprach Jesus zu Simon, siehe, oder siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Der Pharisäer Simon hatte Jesus zum Essen eingeladen, aber er brachte ihm nicht die übliche Ehrerbietung, Pflege entgegen. Er verachtete ihn, vorsichtig ausgedrückt. Die stadtbekannte Sünderin, die ihn zur Vergebung ihrer Sünden brauchte, die ehrte ihn. Wir können in dem Gleichnis, um wieder zurück zu unserem Text zu kommen, in dem Samariter ein Bild für Jesus sehen. Auch er ist der Verachtete und wurde von den Juden auch als Samariter bezeichnet, als Samariter beschimpft, wie wir Johannes 8, Vers 48 nachlesen können. Und Jesus hat ja den Schriftgelehrten gefragt, wer war der Nächste? Ob dem Schriftgelehrten in unserem Gleichnis wohl so allmählich dämmerte, dass er nicht im Gesetz seine Hilfe findet, sondern in diesem Verachteten, der ihm gegenüber sitzt? Weil Priester und Levit achtlos vorübergingen? Das heißt, die Frage aus Sicht des unter die Räuber Gefallenen, die auch wir uns stellen, wer ist mein Nächster? Die können wir mit Jesus ist mein Nächster beantworten. Aber er ist weit mehr als der Samariter in diesem Gleichnis, das wir nicht eins zu eins übertragen können. Aber auch er kommt in dein Elend eine Not hinein. Gerufen haben wir ihn nicht. Das tat auch nicht der, der unter die Räuber gefallen ist. Aber Jesus ist innerlich bewegt darüber, dass du unter die Räuber gefallen bist, wie immer die Räuber auch aussehen mögen in deinem Leben. Jesus trägt dich, sorgt für dich. Er reinigt deine inneren Wunden und er verbindet sie. Du kannst heil werden bei Jesus. Jesus bezahlt für dich, nicht mit 2 Denaren. Mit seinem Leben hat er für deine Rettung bezahlt. Und das Schöne ist, wie auch der Samariter, Jesus kommt wieder. Deine Situation mag sich im Augenblick nicht ändern. Du hast immer noch kein Land in Sicht. Kein Land unter den Füßen, bist wie eine Cola-Büchse im riesigen Meer hin und her geworfen von den Wellen, wie ein Blatt im Wind. Aber du hast jemanden an deiner Seite, der dich trägt, der dich innerlich stärkt. Deine Perspektive wird anders. Ein Nächster ist bei dir, der Nächste. Schließen möchte ich zum einen mit dem Schlusswort aus der Andachtreihe. Dort heißt es, wer unser Nächster ist, wenn wir an unseren Ehen leiden, an unseren Kindern, an unserer Welt? Jesus ist die Antwort. Keiner ist uns näher als er. Das zweite Schlusswort ist die Tatsache aus Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer mein Nächster ist, wer unser Nächster ist, wer dein Nächster ist, wissen wir nun. Es ist Jesus. Wie nah ist er dir und mir schon? Wie nah lässt du ihn an dein Leben? Wie nah lässt du ihn in dein Leben? Wer ist mein Nächster? Es ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Amen.